Ich habe euch zu Beginn mal ein Foto mitgebracht. Ein Bild eines der berühmtesten und prächtigsten Schiffe, das es jemals gegeben hat, von der Titanic. Und die Geschichte von der Titanic, die ist wirklich unendlich tragisch. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch den Verlauf der Geschichte kennen, nicht auch zuletzt aufgrund des sehr bekannten Films namens Titanic. 1912 sticht die Titanic das erste Mal in See und es kommt zur Katastrophe. Sie rammt einen Eisberg, die Titanic, und geht unter. Und so ist aus diesem schönen Schiff ungefähr so eines geworden. Mehr als 1500 Passagiere sind ums Leben gekommen. Eine der größten Seekatastrophen, die es je gegeben hat. Und diese Katastrophe, die wurde durch unterschiedliche Gegebenheiten verstärkt oder auch beeinflusst. Zunächst wurde die Gefahr, die davon ausging, von dem Rammen des Eisberges erstmal von der Crew heruntergespielt. Die haben gedacht, so schlimm ist das am Anfang gar nicht. Dann, als es allmählich klar wurde, dass dem nicht so ist, haben viele an Bord die Alarmsignale nicht ernst genommen und wollten lieber auf der Titanic bleiben, anstatt in die Rettungsboote zu steigen. Sie haben gedacht, es ist sicherer auf der Titanic als in den kleinen Rettungsbooten. Und dann gab es wahrscheinlich auch ein Schiff, welches in der Nähe war, welches hätte helfen können und welches die Hilfe verweigert hat. Ob und wie das genau war, das konnte nie zu 100% aufgelöst werden. Aber man geht davon aus, dass dem so war. Und dann gab es noch das Heldenschiff. Die RMS Carpathia, wenn ich das richtig ausspreche, welche durch den Einsatz sämtlicher Kräfte herzugeeilt ist. Sie waren einige Stunden entfernt, haben Vollgas gegeben, Geschwindigkeiten erreicht wie noch nie, weil Mannschaft und Passagiere alle zusammengearbeitet haben. Und die konnten dadurch mehr als 700 Passagiere das Leben retten. Und diese Begebenheit von der Titanic, sowohl die Tragik als aber auch diese Rettung, das soll für uns heute als Übertragung dienen. Denn wir beschäftigen uns heute in diesem Gottesdienst, jetzt in der Predigt, mit dem letzten Buch der Bibel, nämlich mit der Offenbarung. Und in der Offenbarung, da ist auch sehr deutlich die Rede von einem untergehenden Schiff. Nämlich nicht nur von irgendeinem Schiff, sondern von unserer ganzen Welt. Gleichzeitig ist aber auch sehr deutlich die Rede von dem Rettungsanker schlechthin, nämlich von Jesus Christus, der für uns ans Kreuz gegangen und auferstanden ist und somit den Rettungsanker für jeden Menschen ausgeworfen hat. Dieser Jesus als Kapitän schickt verschiedenste Mannschaften los, um möglichst viele Menschen vom untergehenden Schiff zu retten. Wenn wir das mal so runterbrechen, dann ist das ein ganz wesentlicher Kern der Offenbarung. Und ich möchte mit uns heute die Frage betrachten, wo steht der Rettungsdampfer der FEG Extertal? Wo stehst du? Wo stehe ich? Wie sehr sind wir mit diesem Rettungsauftrag beschäftigt und wie sehr mit anderen Dingen? Natürlich gibt es viele Dinge, mit denen wir uns sonst auch so beschäftigen und die haben auch in weiten Teilen ihre Berechtigung. Und ich weiß, das sind alles andere als leichte Fragen, die ich jetzt zum Eingang stelle. Und die lösen vielleicht auch einen gewissen Druck aus. Aber wenn wir das biblische Buch der Offenbarung ernst nehmen und nicht ignorieren wollen, da sollten wir uns diese Fragen auch ehrlich stellen. Als der Apostel Johannes die Offenbarung niedergeschrieben hat, so wie wir sie heute haben, da hat diese Frage die Christen damals auch bewegt. Allerdings waren die Voraussetzungen für die Christen damals ganz, ganz andere. Es gab inzwischen da auch eine ganze Menge Gemeinden, eine ganze Menge Rettungsdampfer, die ihren Auftrag auch unterschiedlich gelebt haben. Aber die Gemeinden, die hatten riesige Sorgen. Denn die Zeit, in welcher Johannes die Offenbarung aufgeschrieben hat, das ist ungefähr so 90, 95 nach Christus wahrscheinlich gewesen, das war für die Christen unfassbar schwierig. Da gab es einen Kaiser, der an der Macht war, namens Domitian, der hat sich allen Ernstes dahingestellt und gesagt, ich, der Kaiser, ich bin Gott. Verehrt mich und betet mich an. Das war der sogenannte Kaiserkult, von dem wir heute in den Geschichtsbüchern lesen. Und wer das nicht gemacht hat, wer den Kaiser nicht angebetet hat, der war entsprechend in größten Schwierigkeiten, der musste mit dem Tod rechnen. Und für die Gemeinden war das damals eine ganz schwierige Zeit. Mit Religionsfreiheit hatte das gar nichts zu tun. Denn für die Christen, für die war natürlich klar, den Kaiser anbeten, das kommt nicht in Frage. Wir beten nur Gott an und niemanden sonst. Folglich wurden die Christen massiv bedrängt und verfolgt. Und das hat die Rettungsmission, Menschen für Jesus zu gewinnen, erheblich erschwert. Und da kamen natürlich auch Fragen und Zweifel auf. Gott, siehst du uns noch? Hörst du uns noch? Wo bleibt dein Eingreifen? Bitte hilf uns und mach diesem bösartigen Treiben ein Ende. Der Johannes selber soll bei seinem Verhör vom Kaiser gefoltert worden sein. Er wurde mit seinem ganzen Körper in heißes Öl eingetaucht. Und wenn ich da so drüber nachdenke, dann bewegt mich das. Und ich muss mich ehrlich fragen, wenn ich da gestanden hätte, wo der Johannes stand, hätte ich wirklich den Mut gehabt, zu meinem Glauben zu stehen? Hätte ich wirklich gesagt, ich bleibe treu bei Jesus? Und hätte ich nicht vielleicht doch lieber meine Knie vor dem Kaiser gebeugt und in meinem Inneren gleichzeitig Gott um Vergebung gebeten? Ich weiß es nicht. Und ich bin froh, dass ich diese Situation nicht erleben muss hier gerade. Die Situation der Christen damals ist für mich, der ich hier heute in Deutschland lebe, schwer nachzuempfinden. Und in dieser Zeit, nachdem Johannes diese Folter wie durch ein Wunder überlebt hat, nachdem er verbannt wurde auf die Insel Patmos, in dieser Zeit der schlimmsten Christenverfolgung, da schenkt Gott sein Reden. Da empfängt Johannes die Offenbarung. Das ist der Grundstein, der Hintergrund der Offenbarung. Und wie diese startet und wie Gott uns durch diese damals wie heute trösten, aber auch herausfordern möchte, darum geht es heute. Und dazu lese ich mal die ersten Verse in der Offenbarung. Ich lese Offenbarung 1, die Verse 1 bis 8. In diesem Buch enthüllt Jesus Christus, was ihm von Gott über die Zukunft gezeigt worden ist. Gott hatte ihm den Auftrag gegeben, seine Diener wissen zu lassen, was kommen muss und schon bald geschehen wird. Deshalb sandte Jesus seinen Engel zu seinem Diener Johannes mit der Anweisung, ihn die zukünftigen Dinge sehen zu lassen. Johannes nun berichtet alles so, wie es ihm gezeigt wurde und wie er es als Botschaft Gottes von Jesus Christus empfangen hat. Glücklich, wer aus diesem Buch vorliest, und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet. Denn was hier angekündigt ist, wird sich bald erfüllen. Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade und Frieden wünsche ich euch von dem, der ist, der war und der kommt. Von den sieben Geistern vor seinem Thron. Und von Jesus Christus, dem vertrauenswürdigen Zeugen für die Wahrheit, der als erster von den Toten auferstanden ist und jetzt über alle Könige der Erde regiert. Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat. Ihm, der uns zu Mitherrschern in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat. Ihm gebührt die Ehre und die Macht für immer und ewig. Amen. Und er wird wiederkommen. Auf den Wolken wird er kommen. Und alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Sein Anblick wird alle Völker der Erde in Schrecken und Trauer versetzen. Ja, Amen, so wird es sein. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge, sagt Gott, der Herr. Der ist, der war und der kommt, der allmächtige Herrscher. Ein intensives Wort, dieser Start in die Offenbarung. Tröstende, aber auch herausfordernde Worte zugleich, die wir hier lesen. Und ganz zu Beginn macht Jesus deutlich, dass er den Johannes einen Blick hinter den Vorhang werfen lässt. Der Vorhang, der für uns verschlossen ist und erst dann geöffnet wird, wenn Jesus wiederkommt. Das ist hier ganz am Anfang mit Enthüllen oder auch mit Offenbaren gemeint. Und Gott, der hat sich schon Gedanken gemacht, warum er uns genau diese Art von Einblick schenkt und nicht mehr und nicht weniger. Und der Johannes, der soll aufschreiben, was er da zu sehen bekommt bei dem Blick hinter dem Vorhang. Und das ist keine leichte Aufgabe. Johannes sieht herrliche Dinge, die unsere Sprache nicht fassen kann. Die gesamte Offenbarung hindurch ringt Johannes unter der Führung des Heiligen Geistes um Worte, um das aufzuschreiben, was er da sieht. Das ist eine Übersetzungsarbeit, die schwerer gar nicht sein könnte. Und so wie es damals bei der Gattung der Offenbarung, das nennt sich Apokalyptik, so wie es bei dieser Gattung bei den Juden üblich war, gebraucht Johannes dazu Bilder, Symbole, Zeichen, Zahlenspiele und so weiter, um uns die wesentlichen Dinge weiterzugeben. Alles unter der Prämisse, göttliche Realitäten auf irdischen Buchstaben festzuhalten. Und der Johannes, also Gott durch seinen Heiligen Geist in Johannes, hat das Beste draus gemacht. Herausgekommen ist das Buch der Offenbarung. Und das Buch der Offenbarung, das ist ein Buch, welches Trost vermittelt, indem es zum Beispiel deutlich vor Augen malt, Gott hat die Kontrolle. Niemand hat Macht auf der Erde, es sei denn, sie wäre ihm von oben von Gott gegeben. Vers 5 macht deutlich, Jesus regiert jetzt über alle Könige der Erde. Auch wenn sich das vielleicht für uns Menschen je nach Situation ganz anders anfühlen mag. Aber Jesus regiert hier und jetzt, für immer und ewig. Das Buch der Offenbarung, es ist nicht nur auch ein Buch des Trostes, es ist auch ein Buch, welches zur Wachsamkeit und zum Festhalten an Jesus ermahnt. In den Versen 1 und 3 ist von Dingen die Rede, die sich bald erfüllen werden. Jesus sagt, haltet durch, bleibt bei mir. Haltet fest an mir, dem Sieger, denn ich habe alles überwunden, sagt Jesus. Dieses bald hat bis heute immer wieder für große Fragezeichen gesorgt, wie das denn gemeint ist. Aber die Botschaft des Festhaltens, die bleibt zweifelsfrei. Und es ist darüber hinaus auch ein Buch, das Buch der Offenbarung, welches uns dazu mahnt, den Hauptauftrag von uns Christen zu leben. Die Rettungsdampfer anzuwerfen und den Menschen, die noch auf dem untergehenden Schiff sind, die Hand zu reichen, dazu einzuladen, im Rettungsdampfer Platz zu nehmen. Vers 7 zeigt auf, Jesus wird wiederkommen. Und er wünscht sich, dass möglichst viele Menschen beim letzten Abendmahl dabei sind und Jesus zujubeln, wenn er wiederkommt und nicht in Schrecken versetzt werden. Das sind so die Hauptbotschaften der Offenbarung, die hier in diesen ersten Versen allesamt doch schon ziemlich deutlich durchscheinen. Die Offenbarung ist ein Buch des Trostes, ein Buch des Festhaltens an Jesus Christus und ein Buch der Erinnerung an unseren Rettungsauftrag. Und die Offenbarung ist kein Buch, durch welches Gott uns Angst machen möchte, wenn wir das lesen. Ja, ich weiß selber, wenn ich die Offenbarung lese, die ist echt abgefahren an manchen Stellen. Ja, diese Art von Text, die Apokalyptik, die ist uns an vielen Stellen fremd. Diese symbolische Sprache, diese angstmachenden Gerichtsszenen, die sich kapitelweise durch das Buch ziehen. Da kann einem schon Angst und Bange werden. Aber wenn wir dann auf diesem Hintergrund mal den Start, Vers 3 lesen, dann stellen wir fest, das kann so nicht gemeint sein, als uns dieses Buch Angst macht. Denn da steht Folgendes. Glücklich, wer aus diesem Buch vorliest und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet. Und wenn wir mal an die Situation der Christen damals oder auch an die Situation vieler Christen heute denken, ich sag mal nur Arbeitslager Nordkorea oder terroristische Überfälle auf Christen in Libyen oder in Nigeria, dann ist irgendwie klar, dass mit diesem Glücklichsein, was Johannes hier schreibt, kein entspanntes Füße hoch auf dem Sofa, Heizung an, Feierabendbier gemeint sein kann. Nein, diese Art von glücklich, die Johannes hier in diesem Vers schreibt, ist nicht von den Umständen abhängig, sondern das ist ein tiefes inneres Glück, welches Gott bewirkt. Dieses glücklich wird auch mit glückselig übersetzt. Denn das Glück, dass meine Seele in Gottes Hand ist und niemand meiner Seele etwas anhaben kann, egal was passiert, das ist glückselig. Wo ein Mensch an Jesus Christus glaubt, wo der Heilige Geist in diesem Menschen wohnt, da ist Glückseligkeit. Und den Zustand völliger und durchgehender Zufriedenheit, den gibt es erst in der Ewigkeit bei Gott. Aber schon hier auf der Erde schenkt Gott Momente der Glückseligkeit, bei denen die Umstände drumherum keine Rolle spielen. Ich möchte euch dazu ein kurzes Beispiel von mir erzählen, was das hoffentlich ein bisschen greifbarer macht, diese Glückseligkeit und dieses, was wir unter glücklich manchmal verstehen. Ich war vor über 6 Jahren im Rahmen meines Praktikums mal für 2 Wochen Mitarbeiter auf einer Sommerfreizeit im Ausland. Und was soll ich sagen? Diese Freizeit hatte auch echt Gutes, aber an einigen Stellen fand ich die wirklich furchtbar. Das war schon ein bisschen schlimm. Vollends wohlgefühlt habe ich mich da nicht. Die Zustände, ich sag mal so, gerade bei den Mitarbeitern, aber auch bei den Teilnehmern, auch so das ganze Programm und der Rahmen, war einfach schwierig. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen oder ausschlachten, das würde zu lange dauern. Und ich muss sagen, vor dem Leiter habe ich tiefsten Respekt. Ich weiß nicht, ob ich das an seiner Stelle gepackt hätte dort. Jedenfalls mitten in dieser schwierigen und auch echt nervigen Freizeit hatten wir dann Momente, wo Gott eingegriffen hat. Wo er Teens und Jugendliche angesprochen, zu sich gerufen hat. Bei diesen Voraussetzungen war das für mich ein noch größeres Wunder, als es ohnehin schon der Fall gewesen ist. Und an einem Abend durfte ich als Praktikant damals gleich 2 Übergabegebete sprechen mit Teenagern, die ich gar nicht kannte oder kaum kannte. Das war echt krass. Und mitten in dieser sonst alles andere berauschenden Freizeit war da ein tiefer Moment der Glückseligkeit. Ein Moment, den ich bis heute kaum beschreiben kann. An diesem Abend, nach diesen beiden Gesprächen und den Gebeten, hätte ich gefühlt die Sterne vom Himmel holen können. Ja, das war sowas von intensiv. Das ist die Glückseligkeit, die nicht von den Umständen abhängt und die nur Gott selber schenken und machen kann. Niemand anders sonst. Vielleicht hast du so etwas in dieser Art auch schon erlebt. Wenn du an Jesus glaubst, dann vielleicht bei deiner Bekehrung. Oder vielleicht bei einem offenen und tiefen Gespräch über Dinge, die dich sehr bewegen, wo ihr anschließend die Dinge vielleicht auch gemeinsam vor Gott gebracht habt, da hast du vielleicht auch so einen Moment der Glückseligkeit erlebt. Oder vielleicht kommt dir auch ein ganz anderer Moment gerade. Ich weiß es nicht. Es ist jedenfalls etwas, was nur Gott schenken kann. Glückseligkeit. Und es ist auch für uns hier und heute ein echter Hinweis darauf, was Jesus sich von uns wünscht. Dass wir unsere Rettungsmission nicht vernachlässigen und Menschen für ihn gewinnen wollen. Zu ihm einladen. Und deshalb möchte ich jetzt auch nochmal exemplarisch anhand von Vers 6 auf unsere Rettungsmission als Christen zu sprechen kommen. Denn in Vers 6 steht, dass Jesus uns zu Mitherrschern in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat. Da steht Vergangenheit. Er hat gemacht. Er hat dieses Werk bereits vollbracht, indem er am Kreuz gestorben und am dritten Tage auferstanden ist. Das ist zunächst einmal ein echter, wirklicher Trost, denn das gilt auch, wenn wir uns überhaupt nicht danach fühlen oder uns gar nicht für würdig halten. Er spricht uns diese Würde zu, nicht aufgrund unserer Leistung, sondern weil er es getan hat. Und so gehören wir als Christen, trotz mancher Niederlage hier auf der Erde, zu dem Sieger Jesus Christus. Wir sind Mitherrscher in seinem Reich. Und weil dem so ist, bringt dies auch eine gewisse Verantwortung mit sich. Wir sind zu Priestern berufen. So steht es hier. Ein Priester ist ein Mittler zwischen den Menschen und Gott. Das bedeutet, jeder Christ ist ein Bote für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Jeden Christen möchte Gott gebrauchen, um Menschen für sich zu gewinnen, zu sich einzuladen. Gott möchte uns als Rettungsdampfer gebrauchen, damit möglichst viele Menschen vom untergehenden Schiff gerettet werden. Das ist ein absolutes Kernanliegen der Offenbarung. Gottes Ziel mit der Offenbarung ist es nicht, dass wir Angst haben, diese zu lesen und sie links liegen lassen. Sein Ziel ist es aber auch nicht, dass wir uns wie wild in Spekulation über die Symbole und Visionen verlieren. Ja, ich weiß, da stehen schon wilde und schwierig auszulegende Passagen in der Offenbarung, wo sich auch schon viele Menschen die Zähne ausgebissen haben. Aber ist es wirklich unser Auftrag, die Offenbarung wie einen Fahrplan für die Endzeit zu lesen, zu gucken, wo sind wir denn gerade, wo steht denn gerade der Zeiger? Bumm, da sind wir. Warum wollen wir Menschen wie Gott sein und alles haargenau wissen? Gott vertrauen und die Grenzen einhalten und uns an das halten, was Gott uns gesagt hat, das fällt uns manchmal schwer. Das hat damals bei Adam und Eva schon nicht geklappt, bei der verbotenen Frucht im Paradies. Und das ist auch für uns heute immer wieder ein Stolperstein, dass wir uns in Kleinigkeiten und Details verlieren, die gar nicht unser Hauptauftrag sind, da Zeit und Kraft zu investieren. Das ist übrigens, vielleicht auch ein kleiner Trost für uns heute, bei den Menschen zu Lebzeiten von Johannes auch nicht anders gewesen. Es gab damals noch weitaus mehr jüdische Apokalypsen, also Leute, die über die Zukunft, über das Ende der Welt geschrieben haben, als die Johannes-Offenbarung, die wir heute in der Bibel finden und in der wir lesen können. Bei diesen anderen Apokalypsen, die es damals gab, die geschrieben wurden, war es aber so, dass die Chance zur Buße, die Chance zur Umkehr, die war nicht mehr gegeben. Es ging nur noch um die Ablösung des aktuellen Zeitalters. Wann ist es endlich vorbei? Wann kommt der Messias? Und diese Ablösung, die wird genau beschrieben und berechnet bis das ins Detail. Gottes Handeln, das wurde geradezu bewusst und planbar dargelegt. Das Ende der alten Welt, das stand im Mittelpunkt, das Gericht über die böse Menschheit und nicht der Messias, nicht Jesus Christus. Und ja, was soll ich sagen? Die anderen Apokalypsen blieben unbekannt und auch anonym. Die Offenbarung von Johannes hingegen, die ist Teil der Bibel geworden. Gott hat uns aus gutem Grund genau diese Offenbarung in der Bibel hinterlassen und keine andere. Er hat entschieden, dieser Blick reicht euch, liebe Nachfolger. Konzentriert euch auf das, was ich euch gesagt und gezeigt habe. Mehr braucht ihr nicht zu wissen, das würde euch nur ablenken. Gott ruft uns durch die Offenbarung zu, lass das spekulieren und fang an zu evangelisieren. Denn wir als Gemeinde, wir sind die einzige Institution, die zu 100% und in Ewigkeit existieren und siegen wird. Und wir sind die einzige Institution, die vor allem für die Leute da sein soll, die noch nicht dazugehören. Ich muss euch an dieser Stelle ehrlich sagen, mich selber fordert das, was Gott uns durch die Offenbarung sagen will, extrem heraus. Ich bin ehrlich gesagt oft wie das Schiff, welches dem untergehenden Schiff die Hilfe verweigert. Ich mache es mir oft bequem und die Menschen da draußen sind mir gleichgültig. Jesus hat alles dafür gegeben, damit jeder Mensch zu ihm umkehren kann. Und er wünscht sich, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und ja, wir dürfen wissen, wir gehören zu seinem Herrscherteam, auch wenn wir unseren Rettungsauftrag mal vernachlässigen. Das ist einfach nur Gnade. Aber so ist dieser Jesus. Dafür hat er sich für jeden von uns hingegeben, für dich und für mich. Aber sein Wunsch und sein Auftrag leuchten klar und deutlich, lebt eure Rettungsmission, seid ein Rettungsdampfer. Und ich möchte nun zwei Dinge mit uns tun. Ich möchte als erstes euch einen konkreten Tipp mitgeben. Eine Sache, durch die ich seit einigen Wochen und Monaten immer wieder erleben darf, wie Gott mich an diesen Rettungsauftrag erinnert, und das habe ich immer wieder nötig, weil ich den oft aus den Augen verliere. Ich brauche das und ich kann euch das auch echt nur ans Herz legen. Und dieser Tipp lautet, lest die Offenbarung. In diesem Buch kommt das Anliegen Gottes, dass Menschen zu ihm umkehren, klar und deutlich zum Vorschein. Mit jedem Bußgericht will Gott die Menschen wachrütteln und Menschen für sich gewinnen. Das ist Gottes Herzensanliegen. Und ich empfehle dabei sehr, begleitend zur Offenbarung, dieses Buch zu lesen. Tröstungen heißt es, von Heinrich Christian Rust. Ich mache das seit einigen Monaten gemeinsam wöchentlich mit meiner Frau. Wir lesen ein Kapitel aus der Offenbarung und dann entsprechend ein Kapitel aus diesem Buch dazu. Und wir erleben das als sehr bereichernd. Und die Ergänzungen durch das Buch, die bewahren uns vor einseitigen und spekulativen Auslegungen. Schon häufiger hatten wir beim Lesen diesen Moment, dass wir dachten, warum hat uns das nicht vorher schon mal jemand gesagt? Das ist ja total schlüssig. An vielen Stellen kannten wir entweder nur sehr schräge und einseitige oder auch echt schlechte Auslegungen, oder wir hatten überhaupt gar keine Idee, wie das gemeint ist, was da steht, weil das uns so fremd ist. Und zumindest an einigen Stellen hat es Licht ins Dunkel gebracht. Ein kurzes Beispiel will ich, einen kleinen Teaser dazu geben. Das Zeichen des Tieres. Das Zeichen des Antichristen. Vielleicht kennt es der eine oder andere von euch in der Offenbarung. Wenn nicht, könnt ihr es nachlesen. Was gibt es da nicht für spekulative Auslegungen zu? Oh, die Christen haben sich da echt überschlagen seit Jahrhunderten, haben sich alles reingehauen dabei. Was der Rust dazu schreibt, klingt für mich bisher wirklich bei weitem am schlüssigsten, was damit gesagt werden soll. Wie das Zeichen genau aussieht, wie sich das darstellt, das wird nicht beantwortet durch die Offenbarung. Es ist vor allem ein Symbol dafür, dass der Satan wie Gott sein möchte. Gott hat uns, wenn wir an ihn glauben, durch den Heiligen Geist sein Siegel aufgedrückt. Das kann uns niemand mehr nehmen. Das ist unser Zeichen. Und Satan will bei seinen Leuten auch so ein Zeichen haben, ein Siegel, Und das ist das, was damit durchaus gemeint sein könnte, mit diesem Zeichen des Tieres und nicht, oh, jetzt ist das Zeichen hier und hütet euch davor und so. Nein, Satan will wie Gott sein. Das nur so mal als Gedanke zum ominösen Zeichen des Tieres fand ich sehr, sehr spannend und aufschlussreich und hat mich bisher am meisten überzeugt. Also das ist mein erster Tipp für euch. Lest die Offenbarung und lasst euch gerne helfen durch das Buch Tröstungen von Heinrich Christian Rust. Mir hilft es sehr und ich könnte mir vorstellen, dass uns euch das auch an vielen Stellen helfen kann, Geschichten der Offenbarung einzuordnen, einen Schlüssel zu haben, um diese Art der Literatur, diese Apokalyptik auf die Spur zu kommen, was Gott uns dadurch sagen will. Das ist das Erste. Eine zweite Sache, in die möchte ich uns nun zum Ende noch mit hineinnehmen, das sind ein paar Fragen, ein paar Prüffragen, die ich jetzt an dich stellen möchte. Ein paar Prüffragen, die ich mir selber genauso stellen muss, deswegen sage ich möchte uns diese Fragen stellen. Ich hoffe, es ist groß genug. Ich möchte dir jetzt 2 Minuten damit geben, ich lese die Fragen gleich vor, dass du damit ins Gespräch mit Gott gehst, vielleicht auch was aufschreibst, überlegst und das jetzt einfach mal reflektierst, sowohl jetzt als auch gleich, wenn wir 3 Lieder gemeinsam singen. Und wir wollen da gleich noch mal kurz im Abendmahl drauf zurückkommen. Erste Frage, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie ausgeprägt ist derzeit dein Wunsch, dass Menschen, die Jesus bisher noch nicht angenommen haben, zu Jesus finden? Zweite Frage. In welchen Situationen fällt es mir leichter, mich auf den Weg zu machen und Menschen die rettende Hand entgegenzustrecken? Und wann fällt es mir schwerer? Und die dritte Frage, welchen konkreten Schritt möchte ich als nächstes gehen, um mir von Gott Liebe für die Verlorenen schenken zu lassen?